Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir sind heute Bäcker und Blumenladen für euch. Wir haben auch am Feiertag auf. Und ihr bekommt natürlich das Wichtigste des Tages. Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Roy Price, James Toback. Alles Menschen, die in Hollywood arbeiten oder gearbeitet haben. Ihnen wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Wir klären, was da los ist in dieser Branche. Donald Trump möchte die Green Card Lotterie abschaffen. Instagram hat neue Nutzungsbedingungen ab morgen. Und von Frankfurt nach Berlin fliegt jetzt ein Jumbojet. So ein ganz großes, fettes Teil auf einer Kurzstrecke. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr auch hier. Jörg Brunsmann ist heute Abend mit dabei.
Lauter große Namen hier heute Abend.
Schön, und wir zwei.
Namen.
Thilo Jan ist mein Name. Grüß euch.
Deutschlandfunk Nova.
Eine wichtige Frage an die Zukunft.
Wenn die Menschen in ein paar hundert Jahren diese Szenen betrachten, wen werden sie lächelnd am Rande des Bildes sehen?
So wahr mir Gott helfe.
Vermutlich nicht Frank Underwood und auch nicht Kevin Spacey. Immer mehr Männer erheben Vorwürfe gegen den US-Schauspieler, ihr habt's mitbekommen. Das bringt Netflix dazu, die aktuelle Produktion von House of Cards zu stoppen. Und Spacey ist nicht der Einzige, gegen den jetzt Vorwürfe erhoben werden. Was ist da los in Hollywood? Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk Nova Filmexperte, mit Tom Westerholt. Grüß dich, Tom.
Grüß dich, Thilo, hallo.
Fangen wir mit Spacey
an.
Das ist
tatsächlich, so wie es aussieht im Augenblick, ne, der mögliche nächste Fall eines absoluten Hollywood-Giganten nach Weinstein. Ausgerechnet Kevin Spacey, sagen einige Oscar-Gewinner, gefeierter Star der Megaserie House of Cards. Es hat halt leider auch bei ihm nicht lange gedauert, bis nach den Vorwürfen von Star Trek-Darsteller Anthony Rapp, ähnlich wie bei Weinstein, auch bei Spacey weitere Anschuldigungen dazugekommen sind, wie die aus dem Londoner Theater, in dem Spacey von 2003 bis 2015 künstlerischer Leiter war und in dem er diverse Kollegen ebenfalls sexuell belästigt haben soll. Also ähnlich wie bei Weinstein verläuft es gerade auch bei Spacey. Einer hat den Anfang gemacht und auch hier gibt es wohl tatsächlich massig Hashtags MeToo.
Was sagt Kevin Spacey aktuell dazu?
Im Augenblick eigentlich eher gar nichts. Bei Anthony Rapp hat er noch schnell reagiert, gesagt, der Vorwurf liege 30 Jahre zurück, er könne sich auch nicht wirklich an was erinnern und wenn es so gewesen sein sollte, täte es ihm unendlich leid. Und dann kam in dem Statement ja auch wie aus dem Nichts dieses Outing, dass er jetzt offen schwul leben will, haben ihm auch viele übel genommen, dieses Outing so ein bisschen als gefühltes Ablenkungsmanöver in einer Entschuldigung auf so einen Vorwurf zu verpacken. Jetzt geht's für Spacey mittlerweile aber auch um viel mehr. Ne? Durch die Masse an Vorwürfen steht er in einem ähnlich schlimmen Spotlight da wie Harvey Weinstein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch irgendwelche weiteren öffentlichen Statements von ihm selbst geben wird. Da werden vermutlich längst Anwälte eingeschaltet worden sein.
Im Fall von Weinstein hatte dessen Produktionsfirma, die Weinstein Company, reagiert und ihn nach den massiven Vorwürfen dann gefeuert. Das Arbeitsumfeld von Kevin Spacey hat auch schon reagiert. Wie?
Ja, eben durch die Einstellung oder zumindest den Stopp der Produktion der sechsten Staffel von House of Cards, du hast es eingangs ja erwähnt, bis auf Weiteres heißt es, also auch da wird jetzt gerade großer Klärungsbedarf herrschen und solange Kevin Spacey sich nicht äußert, stehen die Vorwürfe ja eben auch als Vorwürfe im leeren Raum. Ich habe eben nochmal geguckt, wir kriegen das ja immer zugeschickt, wenn es was gibt, aber eine offizielle weiterführende Pressemitteilung von Netflix gibt es noch nicht und auch nicht von der aktuell laufenden Filmproduktion Gore, in der Kevin Spacey den amerikanischen Schriftsteller Gore Vidal spielt. Bisher haben wir auch davon noch nicht gehört, ob es da jetzt als weitere Konsequenz möglicherweise auch einen Drehstopp gibt.
Wie sieht's mit Konsequenzen für diese Traumfabrik Hollywood aus? Was denkst du, wird da jetzt passieren?
Naja, für die Weinstein Company sind die Konsequenzen schon deutlich spürbar. Obwohl Harvey Weinstein sofort gefeuert wurde, sind mehrere geplante Projekte jetzt abgesagt worden, unter anderem von wirklich großen Kunden wie Disney und Amazon. Da geht es tatsächlich um hunderte Millionen Dollar. Könnte das Ende der Weinstein Company bedeuten. Und unter anderem ist gerade am Wochenende mit Amityville The Awakening ein Horror-Remake der Weinstein Company in den Kinos gestartet und mega gefloppt. Allerdings ist der Film auch wirklich grottenschlecht. Der wäre möglicherweise eh gefloppt.
Also Konsequenzen gegen die Company, deren Chef Weinstein ja war. Und bei Spacey oder auch weiteren Spaceys, wird das da so weitergehen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also für Kevin Spacey wird die Luft sicher jetzt erstmal dünn. Kann durchaus sein, dass Netflix die Produktion der 6. Staffel House of Cards gar nicht mehr fertigstellt, wenn die Vorwürfe konkreter werden und vor allem, wenn sie wahr sind. Das Problem ist ja nur, es bleiben in der Regel am Ende die Taten einzelner Menschen. In dem Sinne gibt es ja keine Hollywood-Kollektivschuld oder sowas. Ist es am Ende vielleicht das Ende einzelner großer Karrieren, weil mit solchen Leuten dann keiner mehr arbeiten will? Aber deshalb wird sich in Hollywood an sich vermutlich kaum was ändern. Ähnlich wie seit Jahren über Frauenquoten und Quoten für nicht weiße Schauspieler geredet wird und auch da wenig passiert. Also Hollywood ist eigentlich ganz gerne sein eigenes Klischee, die Traumfabrik, in der es jeder nach ganz oben schaffen kann, so pervers das in dem Zusammenhang jetzt klingt. Was eine wünschenswerte Folge sein kann, ist einfach, dass Machtmenschen, die bisher dachten, sie kämen mit sowas easy durch, dass die jetzt maximal gewarnt sind, also dass Opfer sich mehr und mehr trauen, die Wahrheit auszusprechen und die Fälle an sich dadurch vielleicht weniger werden. Das wäre zumindest ein Anfang hinter den Kulissen.
Nach Produzent Harvey Weinstein steht jetzt auch Oscar-Gewinner und Hollywood-Star Kevin Spacey unter dem massiven Verdacht und der Beschuldigung sexueller Belästigung. Immer mehr Männer melden sich zu Wort, denen Spacey sich ungewollt intim genähert haben soll. Deutschlandfunk Nova Kino- und Serienexperte Tom Westerholt hatte die Details dazu, die bisher bekannt sind.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bewerb dich da mal lieber nicht. Ist ein Scheißladen hier. Wer sagt denn sowas über seinen Arbeitgeber? Eurowings-Mitarbeiter sagen das gerade und zwar in Richtung Ex-Air Berlin-Mitarbeiter. Viele machen sich ja Hoffnung auf einen neuen Job bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Aber die Eurowings-Mitarbeiter waren jetzt in einem offenen Brief vor ihrem Arbeitgeber. Jörg hat sich's für uns ein bisschen genauer angeschaut. Wovor genau waren die?
Vor den Arbeitsbedingungen insgesamt. Die seien noch schlechter als bei Ryanair, die schon einen ziemlich miesen Ruf haben. Ich lese mal auf, was da im Brief drin steht. Es gäbe keine Altersvorsorge, eine Kündigungsfrist von nur 15 Tagen und einen Rentenanspruch teilweise erst, nachdem man 8 Jahre lang ins Sozialsystem eingezahlt habe. Der Punkt ist, dass sich die Mitarbeiter bei Eurowings in Österreich bewerben sollen. Sie sollen wohl auch deutlich weniger Geld verdienen. Das war auch vor diesem offenen Brief schon bekannt und wurde kritisiert. Und deswegen geht auch die Gewerkschaft Cockpit davon aus, da werden sich höchstens 50 ehemalige Air Berlin Piloten bewerben.
Vor diesem Hintergrund, da sieht dieser Brief der Eurowings Mitarbeiter ja so ein bisschen wie ein Hilferuf in eigener Sache aus. Gibt es das öfter?
Beim Klamottenhändler H&M, da läuft gerade eine ähnliche Aktion. In der Münchner Innenstadt hängen Zettel, sieht aus wie eine Kontaktanzeige. Teilzeit Lebensgefährte auf Abruf gesucht, gemeinsame Hobbys unerwünscht. Leider arbeite ich bei H&M und habe deshalb keine festen Arbeitszeiten. Der Vorwurf hier in dieser Sache, H&M mache sogenannte Flexverträge. Mitarbeiter könnten jederzeit angerufen werden, um zu arbeiten.
Das kann den Unternehmen ja nicht schmecken. Was sagen die dazu?
Also sowohl H&M als auch Eurowings sagen, das stimmt so alles gar nicht. Bei uns kann man sehr gut arbeiten. Wenn du aber mal auf Jobportalen wie Kununu guckst, H&M kommt auf 3 von 5 Punkten. Eurowings sieht nicht viel besser aus. Da finden sich Kommentare wie dieser. Geht gar nicht. Chefs ohne Rückgrat, die jeden Mitarbeiter als austauschbar ansehen.
Ist nur wichtig, dass man das nicht unter seinem Klarnamen irgendwie reinstellt, vermutlich.
Aber wenn du eh schon gekündigt hast.
Ja, dann ist vielleicht egal. Die Eurowings-Mitarbeiter waren die ehemaligen Air Berlin-Mitarbeiter vor einer Beschäftigung bei Eurowings in Zukunft oder bei der Lufthansa. Sie finden Altersvorsorge, Kündigungsfrist und Rentenansprüche dort sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Landwirtschaft, wie die in Zukunft aussehen soll, darüber unterhalten sich die sondierenden Parteien in Berlin heute. Der bisherige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU, der hatte heute im ARD-Morgenmagazin auch dazu eine sehr besondere Eingebung.
Es gibt keine Kuh, die im Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird.
Und weil der Himmel das mit den Kühen noch nicht hinbekommt, müssen die Bauern sich um alles kümmern und brauchen mehr Geld. Das ist seine Haltung dazu. Was CDU, Grüne und FDP über die Landwirtschaft denken, darüber spreche ich jetzt mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Theo.
Hallo, Thilo.
Wer hat denn da welche Visionen?
Ja, gute Frage. Es geht nicht um die Vision, was wir essen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo die Grünen von Veggie Days gesprochen haben oder sich die Unionsleute stark machten für mehr Fleischverzehr. Es geht um die Frage, wie wir das produzieren, was wir essen. Und da geht es wirklich kontrovers her. Die Fronten liegen eigentlich klar auf dem Tisch. Die Union, vor allem die CSU gegen die Grünen und die FDP irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und von den Fronten her ist es eigentlich klar, die Grünen wollen mehr Ökolandbau, weniger Herbizide, weniger Pestizide, weniger Gülle auf den Äckern. Und die Union ist eher so als Anwalt der konventionell wirtschaftenden Landwirte in diese Verhandlungen gegangen.
Glaubst du, man kann sich in diesem Punkt, das ist ja schon recht weit auseinander, wenn die Grünen irgendwie sagen, weg mit der industriellen Massentierhaltung und CDU, CSU sagen konventionell, bitteschön, kann man sich da einigen?
Wird schwer. Möglicherweise könnte es über die Schiene laufen, dass man sagt, wir wollen ja alle was für den Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft tun und dafür muss es dann für die Bauern, die diese Kulturlandschaft pflegen und hegen, mehr Geld geben. Damit könnte man eventuell eine Brücke bauen, über die dann beide gehen. Aber beide Seiten sitzen doch arg hoch auf ihren Bäumen, Thilo. Das muss man ganz klar mal sehen. Wie hoch, das hat sich heute Mittag gezeigt, als zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt, die Verhandlungsführerin der Grünen, mit Blick auf das grassierende Insektensterben hier bei uns und darauf, dass auch das Grundwasser bedroht ist, doch ganz klar eine Agrarwende gefordert hat.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, übrigens mit den Bäuerinnen und Bauern gemeinsam, dafür sorgen, dass wir zu einer anderen Art der Landwirtschaft kommen, die dazu angetan ist, dass diese Art von Insektensterben aufhört, die dazu angetan ist, dass klar ist, die Leute müssen wissen, was sie auf dem Tisch haben und was sie auf dem Teller haben.
Ja, und um die Kontroverse deutlich zu machen, ganz kurz einmal Agrarminister Christian Schmidt, CSU, dagegen.
Wir wollen auch und gerade konventionelle Landwirtschaft, die nachhaltig sein muss. Und dann lassen wir uns mal im Detail sprechen, was das konkret bedeutet. Mag sein, dass sich das eine oder andere dann auch anders darstellt.
Ja, da kann man schon die Kontroversen, die verschiedenen Positionen sehen, Thilo. Und noch ein Punkt, wie schwierig das wird. Denk nur mal daran, noch Ende August war es, da war der Deutsche Bauerntag hier in Berlin. Da ist Angela Merkel aufgetreten, hat den Bauern zum Beispiel versprochen, dass sie weiter dieses umstrittene Spritzmittel Glyphosat benutzen können. Sie werde sich dafür einsetzen. Auch das sicherlich kein Thema, mit dem man bei den Grünen was gewinnen kann.
Also klingt so ein bisschen nach Kraut und Rüben. Lass uns auf den Verbraucherschutz gucken. Die Nährwertampel Rot, Gelb und Grün soll den Gehalt an Fett, Salz und Zucker angeben. Die Grünen möchten das gerne haben. Die Union lädt ab. Auch ein Streitthema?
Ja, auch ein Streitthema, aber ich denke mal nicht so kontrovers und es wird auch nicht so hart gespielt wie jetzt das Thema Tierwohl oder das Thema Herbizide und Pestizide in der Landwirtschaft oder Gülle, Nitrate und so. Das ist ein Thema, wo die Grünen natürlich so ein bisschen Herzblut dranhängen haben, aber es wird nicht so hart gespielt. Die Union hält dagegen. Das Gleiche gilt beim Thema Tierwohl. Wenn es nach den Grünen ginge, würde man am liebsten kennzeichnen, wie die Tiere vor der Schlachtung gehalten wurden. Und auch davon will die Union nichts wissen. Sie redet nur von einem freiwilligen Tierwohl-Label. Das geht den Grünen wieder nicht weit genug. Also man sieht, dass es im Grunde nichts Überraschendes.
Dritte Sache, heute wird auch über Verkehr gesprochen. 2030 Enddatum für Diesel- und Benzinfahrzeuge wünschen sich die Grünen. Wie sieht es damit aus?
So, dass es dazu wohl eher nicht kommen dürfte, würde meine Prognose jetzt lauten, Thilo. Denn es ist ganz klar gesagt worden von Seiten der Union, dass dieses Enddatum 2030 für den Verbrenner, also egal, ob es sich um einen Diesel oder einen Benziner handelt, dass das mit der Union so nicht zu machen ist. Das hat Alexander Dobrindt von der CSU heute Mittag auch nochmal betont. Und es fällt ja auch auf, dass die Grünen schon seit Tagen dieses Enddatum 2030 auch gar nicht mehr in den Mund nehmen. Sie reden von anderen Dingen. Sie reden von der Verkehrswende. Sie reden davon, dass das Auto neu erfunden werden muss, dass man dafür die Weichen stellen müsse. Sie wollen zudem, dass auch der Fahrzeugbestand gehegt und gepflegt wird. Stichwort Software-Update, Hardware-Update. Die alte Geschichte aus den letzten Wochen, da sagen die Grünen ganz klar, es muss auch an der Hardware was gemacht werden. Software-Updates reichen nicht. Darüber spricht man jetzt zur Stunde. Wie schwierig die Gespräche sind, Thilo, vielleicht noch eins. Um 12 hat man angefangen. Bis 6 Uhr heute Abend hat man nur über das Thema Landwirtschaft gesprochen und jetzt ist man beim Thema Verkehr. Man merkt, das ist ein zäher Brei.
So, Wetter in Berlin ist Trübstimmung bei den Sondierungsgesprächen. Vielleicht auch Verkehr, Verbraucherschutz und Landwirtschaft stehen heute auf dem großen Plan. Informationen live und direkt aus unserem Hauptstadtstudio aus Berlin waren das von Theo Gers.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das Ding ist eigentlich durch. Heute Abend in der Champions League für Borussia Dortmund. Oder gibt es da irgendwelche anderen Meinungen, Dortmund-Trainer Peter Bosz?
Also meine Meinung ist, dass wenn das noch nicht vorbei ist, dann muss man daran glauben. Wenn da noch eine Chance ist, und wie klein die auch ist, dann muss man dafür gehen. Also das werde ich machen. Und das wird die Mannschaft auch machen.
Eine kleine Chance gibt es da vielleicht noch, wenn Dortmund heute gewinnt, nämlich gegen Nikosia, also den Verein aus der Hauptstadt Zyperns, Tottenham, Madrid auf Platz 1 und Platz 2. Und in der Tat kann man sich dann noch streiten im direkten Vergleich um Platz 3. Und wenn man den erreicht, dann gibt es den Trostpreis. Dann darf man nämlich in der Europa League weiterspielen. Aber Hoffnung gibt es auch. In der Geschichte der Champions League sind immerhin 10 von 101 Mannschaften weitergekommen, die nach 3 Spielen nur einen Punkt gesammelt hatten. Also das spricht vielleicht die Statistik an dieser Stelle für Dortmund. Das ZDF findet das Spiel übrigens nicht so spannend und zeigt heute lieber Porto gegen Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es wurde trotzdem gefeiert, gestern Halloween in den Straßen von New York, als Botschaft sozusagen an alle Terroristen, wie Andrew Cuomo, der Gouverneur des Staates New York, erklärt.
This afternoon was terrible. Tonight we're at a Halloween parade to say you didn't win and you didn't affect us. And we're doing what New Yorkers do because we're not going to allow the terrorists to win.
5 Stunden zuvor hat es einen Terroranschlag gegeben. Ein 29-jähriger Usbeke lenkt einen Transporter auf einem Radweg entlang des Hudson Rivers in Menschen und tötet damit 8 Stück. 11 wurden verletzt. Danach wurde er festgenommen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Georg Schwarte in New York. Die NYPD hat heute Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben. Welche neuen Erkenntnisse hat denn die New Yorker Polizei?
Das FBI, die Terrorfahnder durchsuchen zur Stunde noch das Wohnhaus und offenbar auch eine benachbarte Moschee in New Jersey, da wo der Mann gelebt hat, 29 Jahre alt. Er kommt aus Usbekistan, war im Besitz einer Green Card, also legal im Land. Und auf dem Rechner des Mannes hat man IS-Propagandamaterial sichergestellt. Man hat Anleitung für Terroranschläge von islamistischen, radikalen islamistischen Gruppen gefunden, nach denen er sich offenbar, so sagen die Ermittler jetzt, bis zum letzten i-Tüpfelchen an diese Anweisungen gehalten habe gestern, als er diesen LKW auf den Radweg steuerte. Dazu gibt es ein Bekennerschreiben, handschriftlich auf Arabisch von dem Mann, in Quintessenz dieses Bekennerschreibens: der IS-Staat, der IS, er werde ewig leben. All das zusammengenommen für die Ermittler, klarer Hinweis, ein vom IS zumindest inspirierter Terroranschlag und es handelt sich eben um einen Terroristen.
Hm. Jetzt hast du gerade schon die Vergabe der Green Cards angesprochen. Donald Trump hat diese Vergabe, diese Lotterie in der Vergangenheit öfter mal kritisiert. Heute wurde er noch ein bisschen konkreter dazu, ne?
Ja, wie immer bei ihm, erstmal ging es los über Twitter, seine 140 Zeichen. Er sagte: Lasst uns diesen Wahnsinn, diesen Lotterie-Wahnsinn stoppen. Hintergrund: Seit gut 30 Jahren gibt es diese Green Card Lotterie. Jedes Jahr 50.000 Menschen aus aller Herren Länder bekommen da per Los eine Green Card zugeteilt, also Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis hier in den USA. Das Ganze übrigens damals vor 30 Jahren eingeführt unter einem republikanischen Präsidenten, George Herbert Walker Bush. Und 2013 wollten die Demokraten das ändern. Das haben verhindert die Republikaner im Repräsentantenhaus. Das war dem Präsidenten aber völlig egal. Der sagt, das Ganze ist Wahnsinn. Eben gerade noch eine Pressekonferenz im Weißen Haus, da hat er nochmal nachgelegt. Das ganze Programm heißt ja Vielfaltsprogramm, weil man möglichst viele Nationen hier ins Land holen will. Trump sagt, Vielfalt klingt super, aber das ganze Ding ist schlecht.
Diversity Lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it.
Ja, man sei also dagegen. Kleiner Schönheitsfehler, die Republikaner waren bislang nicht dagegen, haben jedenfalls nicht verhindert, dass es weiter besteht. Und Trump sagt, diese Leute würden nicht überprüft. Das stimmt auch nicht. Jeder, der bei einer Green Card Lotterie eine solche Green Card gewonnen hat, der wird genauso überprüft wie der andere, der eine Green Card ordnungsgemäß beantragt hat. Also mit den Fakten stimmen die Sachen nicht unbedingt überein, genauso wenig wie der Hinweis des amerikanischen Präsidenten an das Heimatschutzministerium. Das hat er gestern schon getwittert. Das habe er angewiesen, die Sicherheitsvorkehrungen und Überprüfungen für USA Reisende zu verschärfen. Die Nachfrage beim Heimatschutzministerium hat ergeben, dort weiß man nicht, was der Präsident eigentlich gemeint hat.
Also weitere Verschärfungen der Einwanderungspolitik, das klingt ja fast schon so, als würde dieser Anschlag für seine Agenda sprechen.
Das ist jedenfalls Wasser auf die Mühlen von den Dingen, die er im Wahlkampf gesagt hat, die er auch in seinem ersten Amtsjahr immer wieder umsetzen wollte. Wir erinnern uns, 3-mal hat er einen Anlauf genommen, reinen Reisebann gegen insgesamt 9 Länder zu verhängen, überwiegend muslimische Nationen. 3-mal haben Gerichte ihn da gestoppt, zuletzt ein Gericht auf Hawaii. Unter anderem hat übrigens auch der Bundesstaat New York immer wieder gegen diesen Einreisebann geklagt. Heute sitzt der Präsident da und sagt nach dem Motto: Ich habe solche immer gesagt, wir müssen mehr gegen diese Menschen tun. Eine gewisse Häme bei Donald Trump, Wasser auf die Mühlen seiner Argumentation. Und wenn man zynisch sein will, kann man sagen, das kommt ihm gerade richtig. Denn der Mann hat in Sachen Russland-Affäre im Moment reichlich Ärger innenpolitischer Art.
Informationen und Reaktionen am Tag nach dem Anschlag in New York, bei dem ein 29-Jähriger mit einem Transporter 8 Menschen getötet hat, waren das von unserem Korrespondenten von Georg Schwarte.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jörg,
Ich
wusste, dass du in gewisser Hinsicht ein Nerd bist. Aber das war mir wirklich noch nicht bekannt. Du hast zu Hause eine besondere Türklingel.
Ja, eine MP3-Klingel.
Eine MP3-Türklingel.
Du hast da auch einen eigenen Klingelton auf dem Smartphone, oder nicht?
Die Zeiten von Jamba Spar-Abo sind, glaube ich, vorbei.
Echt?
Ja.
Das ist, glaube ich, bei mir noch nicht ausgelaufen.
Und was spielst du da drauf?
Das sind die Kinder drauf. Die sagen dann, Papa, es hat geklingelt. Geh doch mal einer an die Tür ran.
Und machst du dann auf, nur aus Pflichtbewusstsein, weil du denkst, deine Kinder...
Genau, weil die Kinder vor der Tür stehen. Deswegen mache ich auf. Gibt es in jedem besser sortierten Nerdshop?
Wir wirklich wieder. Die Klingel stirbt nämlich vielleicht aus. Das müssen wir festhalten. Der Berliner Tagesspiegel wirft nämlich diese These auf. Dort steht nämlich auch, 25% der Deutschen stellen sich taub, wenn es an der Türe klingelt. Wir wollten es ein bisschen genauer gewissen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, den haben wir rausgeschickt und der hat bei euch geklingelt.
Hallo, guten Tag. Stefan Beuting heiße ich und Sie haben eine sehr schöne Klingel.
Naja, worum geht's drum? Was möchten Sie?
Es geht um Klingeln. Ich bin Journalist und mach was.
Um Klingeln.
Ja, genau, um Klingeln. Und ehrlich gesagt, so lustig ist das Thema gar nicht.
Auch ganz einfach, Chili-Lili-Li oder so.
Ja. Das Statistikportal Statista hat zu Halloween eine erschreckende Zahl herausgebracht. 25% der Menschen geben dazu, sie hören, dass da draußen geklingelt wird und machen trotzdem nicht auf.
Fahrrad steht vor der Tür, Auto, aber macht keiner auf.
Die Klingel. Sie war über Jahrzehnte die Schnittstelle zwischen dem Privaten und dem da draußen. Doch ihre Bedeutung schwindet. Unser digitales und hochverdichtetes Leben ist schuld daran.
Ich bin selten da, ich höre das auch nicht.
Seit den 50er Jahren wächst in Europa beständig die Zahl der Beschäftigten. Deutschland eilt gerade von Rekordwert zu Rekordwert. Derzeit sind es über 44 Millionen. Und wenn alle arbeiten, wer soll denn da noch aufmachen?
Naja, ich gucke ja dann immer raus, doch. Ob wenn ich sehe, dass ein gelbes Auto steht, dann mache ich ganz ruhig auf.
Herr Pfaff ist Rentner und hier die löbliche Ausnahme. Sein Klingelknopf ist richtig blank gerubbelt, weil der Paketbote hier für die komplette Nachbarschaft ablädt. Aber auf eine solche Klingel kommen natürlich zig andere unterdurchschnittlich geklingelte und verwaiste Klingeln.
Wird hier oft geklingelt?
Nein.
Die Klingel war ja lange vor Facebook so etwas wie eine analoge Statusabfrage. Was machst du eigentlich gerade? Hast du Zeit? Bist du zu Hause? Alles mit einem Knopfdruck.
Ich habe nicht zugemacht.
Ja, ja. Aber wir haben da Besuch.
Nee, eigentlich kommt das gar nicht mehr vor. Wie gesagt, man fragt einfach per SMS oder WhatsApp, bist du zu Hause? Ja oder nein? Und dann kommen die Leute vorbei, wenn man halt zu Hause ist, ne?
Und dieses einfach mal anklopfen. Also nicht im Messenger, sondern in der Tür. Das ist seltener geworden.
So spontan kommt eigentlich keiner. Also zumindest bei uns nicht.
Früher hast du den Klingelknopf gedrückt und wusstest tatsächlich nicht, was kommt. War der Weg jetzt umsonst? Mensch, dauert es lange. Soll ich nochmal klingeln? Schritt zurück. Bewegt sich da was im Flur? Im Moment des Klingelns wird die Zeit eingebremst. Ein paar Sekunden gefrieren gefühlt zu Minuten. Und dann geht die Tür auf und es kommt der Satz.
Ja, mit dem Klingel können wir reden.
Und sowas hier, wie heute. Das geht, ganz ehrlich, also weder mit vorher anmelden noch mit SMS. Ich habe ja auch die Nummern gar nicht. Aber der Klingelknopf, der ist immer parat. Spannend auch, was die Klingel so über ihren Besitzer verrät.
Warum haben Sie sich für Big Ben entschieden?
War damals günstig im Baumarkt.
Nicht ganz ausgeschlossen, dass sowas bald der Vergangenheit angehört. Wenn die Leute nämlich denken, noch günstiger ist es, wenn ich meine Klingel direkt mit dem Handy verbinde. Smart Ring.
Genau das Ding. Sind Sie zu Hause? Nein, ich bin Gassi oder was hat's?
Wie schwierig wird das jetzt für den jungen Mann, der für die Zirkustiere im Winter sammelt? Oder für die Zeugen Jehovas, die gerne einfach nur ein bisschen missionieren wollen? Die elektrische Türklingel. Eine Wegbereiterin der Haustechnik. Jetzt wird sie vielleicht tragischerweise von ihren digitalen Nachkommen verdrängt. Wenn da nicht so etwas zutiefst Menschliches wäre, dass ihr vielleicht doch noch das Überleben sichern könnte.
Na gut, dann ist er neugierig. Wenn es klingelt, dann will ich auch gucken, wer davor steht.
Diese Neugier, die könnte sie retten. Und vielleicht die nostalgische Erinnerung an die Klingel, als du selbst noch klein warst. Unsere zum Beispiel klang so.
Das hört sich verdächtig nach
schön
Altbau an beim Kollegen Stefan Beuth.
Aber auch ein bisschen langweilig beim Stefan, finde ich.
Ja. Hast du deine MP3-Klingel nochmal für uns?
Ja.
Ich hab geklingelt, Glocke spielt. Papa, kann man jemand an die Tür gehen? Mama.
Gar nicht nervig.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Instagram hat ab morgen neue Datenschutzbestimmungen. Ah, sowas gibt's da auch. Auch wenn die vermutlich wenig lesen. Das heißt, naja, jemand hat sie doch gelesen, nämlich die Verbraucherzentrale Bundesverband. Die haben nachgeschaut und Instagram gleich mal eine schöne Abmahnung geschickt. Ist es so schlimm, was da drin steht, Jörg?
Ja, es waren schon ein paar dicke Brocken drin. Diese Datenschutzbestimmungen, die waren nämlich nach kalifornischem Recht formuliert, der Heimat von Instagram. Und da sind die Regeln viel lascher als bei uns. Insgesamt 18 Sachen, die nicht okay waren, haben die Verbraucherschützer gesagt, die Instagram jetzt auch ändert. Bis jetzt konnten sie zum Beispiel deine Fotos ohne Zustimmung weiterverkaufen oder dich jederzeit rausschmeißen, ohne Ankündigung, ohne Begründung. Geht so nicht, haben die Verbraucherschützer gesagt und eben eine Abmahnung geschickt.
Und das Unternehmen hat dann einfach so alles akzeptiert? Das ist ja auch ungewöhnlich, oder?
Ja, wobei langsam wird's normal. Bis vor kurzem war es ganz oft so, dass gerade die US-Firmen solche Abmahnungen einfach mal ignoriert haben. Och, ist gar nicht angekommen bei uns, ist mal ein Ding. Die Verbraucherschutzzentralen haben aber eben nicht locker gelassen. Die haben unter anderem Microsoft und auch WhatsApp verklagt. Also die Konzerne haben gemerkt, die funny Germans, die meinen es ernst. Jetzt findet man da schon mal früher eine Lösung. Ich finde es ganz gut für uns Nutzer, weil außer friss oder stirb gibt es ja bei den meisten Anbietern nichts. Deswegen haken die meisten von uns das auch einfach ab. Und wenn es wenigstens mal die Juristen der Verbraucherzentrale lesen und sich für bessere Regeln einsetzen, so what?
Auf jeden Fall. Gute Sache. Instagram hat ab morgen neue Datenschutzbedingungen. Unter anderem muss das Unternehmen jetzt nachfragen, wenn sie unsere Bilder weiterverkaufen wollen. Und ohne Ankündigung und Begründung rausschmeißen geht auch nicht mehr.
Was nimmst du denn für so ein Bild bei dir?
Weiß ich auch nicht. Irgendwie ein Fuffi reicht, oder?
Ja, ist okay.
DLF Nova ist unser Account bei Instagram übrigens.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ach, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Wenn man mal Jumbojet fliegen will, also die große Boeing 747-400, dann hat man auf der Strecke Frankfurt-Berlin gerade sehr gute Chancen, weil Air Berlin pleite ist und die Lufthansa auf der Strecke die hohen Passagierzahlen kompensieren will, fliegt der Jumbo nach Berlin. Zweistöckiges Flugzeug auf dem kurzen Weg, innerdeutscher Flug. Irgendwie aber auch absurd. Ist das wirklich notwendig? Sprechen wir drüber mit dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg. Grüß dich, Kurt.
Grüß dich, Thilo.
Wieso nimmt Lufthansa für die Strecke denn den Jumbo? Eigentlich sollten ja die Flugzeuge von Air Berlin übernommen werden, oder?
Ja, die sollen auch weiter übernommen werden, insbesondere bei der Ferienflugtochter Niki und der Luftfahrtgesellschaft Walter, einer Regionaltochter. Aber die Flugzeuge, die insgesamt bei Air Berlin zur Verfügung stehen, die hat die Lufthansa noch nicht aufnehmen dürfen, denn erst muss die Kartellamtsprüfung da sein. Ein Regierungs-Go sozusagen aus europäischer Sicht muss kommen. Mhm.
81 Maschinen übernimmt die Lufthansa. Welche Nachteile hat denn dieser große Jumbo, der da von Frankfurt nach Berlin auf der Kurzstrecke fliegt?
Ja, er ist natürlich ziemlich groß. Das ist erstmal ein Vorteil auf den ersten Blick, weil er bis zu knapp 400 Passagiere auf einen Sprung mitnimmt. Aber er fliegt eben auch viel Raum durch die Gegend, Frachtraum nämlich. Und den braucht man auf der Strecke für die paar Koffer gar nicht. Insofern ein Großraumflugzeug für die Langstrecke gemacht, auf der Kurzstrecke, das ist wirtschaftlich nie sinnvoll.
Also da sprichst du die Zahlen an, aber das, was da hinten rauskommt, das ist ja ein Riesenteil, muss man auch bewegen, oder?
Ja, ich meine, es ist eindrucksvoll und ein Flugzeug, auf das sich sicherlich viele freuen. Und die Lufthansa, glaube ich, hat zwei Beweggründe. Zum einen, weil man einfach bis zu 400 Leute mitbekommt und zum anderen wahrscheinlich auch, weil das Flugzeug gerade ein wenig rumsteht in Frankfurt. Man hat freie Kapazitäten und man setzt natürlich so ein ganz klares Zeichen. Der große Flieger in Deutschland ist die Lufthansa, der nimmt so viele Air Berlin-Kunden mit, die sonst nicht nach Berlin kommen würden. Also das ist auch ein Stück weit eine Werbegeschichte.
Eine Imagekiste. Wird das denn einen spürbaren Effekt auf das momentan chaotische innerdeutsche Fliegen haben?
Ja, wenn man sieht, dass ein Jumbo gerade mal zwei A321 von der Größe her darstellt, ist es nun sehr überschaubar, was man damit transportiert. Und man muss auch sehr viel Bodenkapazität binden, denn dieses Flugzeug in einer guten Stunde dann abzufertigen in Berlin, das bedarf schon viel Aufwand. Die Parkposition muss entsprechend groß sein. Ich denke, das ist kein Klassiker, den man öfter machen würde, aber für eine Phase, wo man zeigen möchte, was Lufthansa alles Potentes kann, kann man das gut mal auf den Weg bringen.
Was wir uns noch gefragt haben im Zuge der Air Berlin Pleite, können wir denn jetzt wieder risikofrei alle Airlines buchen, ohne Ausfälle befürchten zu müssen? Also zum Beispiel auch Niki.
Es sieht so aus, ja, denn Niki als Air Berlin Tochter ist gesund und fliegt und wird auch von der Lufthansa gestützt. Sie darf die Airline jetzt noch nicht übernehmen. Das ist genauso wie mit den Flugzeugen, was wir eben besprochen haben. Da fehlt noch das Kartellamt, aber sie wollen Flugsitze dort kaufen als Lufthansa und dann vermarkten, sodass Niki auch Geld einnehmen kann, denn die normalen Passagiere waren natürlich in der Vergangenheit jetzt sehr zurückhaltend seit August, dem Insolvenzantrag. Und man muss davon ausgehen, dass die Flugzeuge gerade jetzt auch in der Zeit nach den Herbstferien dann schlecht gebucht werden. Also ein bisschen Schwung in den Markt bringen und dabei hilft die Lufthansa und zahlt wahrscheinlich auch Plätze, die sie dann nicht besetzen kann. Und dieses Geld braucht Niki natürlich zum Fliegen. Generell finde ich, allzu viel auf Sicherheit sollte man wirklich nur bei der Sicherheit der Flugzeuge setzen, dass man für alles, was man bucht, vielleicht für 50, 80 oder 100 Euro, nun auch noch eine lebenslange Garantie bekommen will, dass dieser Flug wirklich geht und auch zu der Uhrzeit. Das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so. Mhm. Bei Ryanair haben wir das gesehen.
Wie ist es da denn? Also da hatten wir ja auch zehntausende Flüge, die gestrichen wurden. Gibt es da Bedenken irgendwie, was die Buchung angeht?
Also man muss das mögen natürlich. Wenn ich jetzt einen super wichtigen Termin irgendwo habe, ich sag mal Vorstellungsgespräch für einen neuen Job, dann muss ich da ja nicht morgens anfliegen und eine knappe Stunde vielleicht nur haben, um irgendwo hinzukommen, sondern dann komme ich am Abend vorher. Und wenn mir eine Fluggesellschaft dort kurzfristig den Flug verschiebt, dann kann ich notfalls innerhalb Europas noch irgendwie versuchen, Bahn zu fahren, irgendwo anders hinfliegen, Mietwagen oder gar mit dem Auto. Und das, glaube ich, sollte man immer im Blick haben. Hm. Wie beim Wetter, beim Sturm, bei der Bahn. Es kann immer mal was dazwischen kommen. Also die Sicherheit, die muss ich selber, was meinen Terminkalender angeht, herstellen.
Mhm. Nur, dass natürlich irgendwie da oben kein Baum umfliegt. Die Lufthansa lässt fliegen, einen großen Jumbo von Frankfurt nach Berlin. Solche Flieger sind ja eigentlich für die Langstrecke gebaut, aber Lufthansa will damit ein paar Ausfälle von Air Berlin kompensieren und ein bisschen was fürs Image machen. Erklärt hat uns das alles Kurt Schellenberg, Luftfahrtexperte. Schönen Abend dir. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer eine 1 in Mathe haben will oder an der Uni gute Ergebnisse in dem Fach, der sollte sich Filme reinziehen. Filmhelden haben nämlich positive Wirkung. Das hat uns heute Wiebke Lehnhoff erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Filmhelden können motivieren, besser in der Schule zu werden. Das zeigt eine Studie der Uni Oxford. Dafür haben Wissenschaftler 1500 Schüler aus Uganda ins Kino geschickt. Und der Hälfte von ihnen haben sie den Disney-Film Queen of Katwe gezeigt. Der erzählt die wahre Geschichte der Ugandierin Fiona Mutesi. Sie ist in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, hat aber ihren Schulabschluss geschafft und ist Schachmeisterin geworden. Der anderen Hälfte der Schüler haben die Forscher einen anderen Film gezeigt. Anschließend haben sie beobachtet, wie sich die Leistungen der Schüler entwickeln. Ein Anhaltspunkt war die Matheprüfung zur mittleren Reife. Die wurde von deutlich mehr Schülern bestanden, die Queen of Katwe gesehen hatten. Bei den älteren Schülern war danach auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie einen Studienplatz bekommen haben. Die Forscher sehen zwei Gründe dafür. Zum einen hätten die Schüler das positive schulische Verhalten der Filmheldin nachgeahmt. Und zum anderen hätten die Erfahrungen der Filmheldin die Schüler in ihrem Glauben bestärkt, dass sie bestimmte Ziele erreichen können. Likes und Retweets machen wissenschaftliche Arbeiten erfolgreicher. Das schreiben britische Forscher in einem Fachmagazin. Sie haben gezählt, wie oft zwischen 2012 und 2016 bestimmte Vogelkunde-Fachartikel online erwähnt wurden. Auf Newsseiten, Blogs oder in sozialen Medien. Damit haben sie den sogenannten Altmetric Attention Score bestimmt, kurz AAS. Dann haben die Forscher rund 900 der Artikel genauer unter die Lupe genommen. Und dabei zeigte sich, wenn sich der AAS-Wert erhöht hat, also der Wissenschaftsartikel öfter im Netz erwähnt wurde, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der Artikel in anderen Studien zitiert wird. Solche Zitate sind vor allem für Naturwissenschaftler ein Qualitätsmerkmal. Denn je häufiger ihre Arbeit in anderen Studien zitiert wird, desto größer ist ihr Einfluss. Aber die Forscher der aktuellen Studie betonen, dass so ein AAS-Wert nichts über die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten aussagt. Die Arbeiten können nämlich auch Aufmerksamkeit im Netz kriegen, wenn sie falsch sind oder einfach nur spektakuläre Bilder liefern. Das Summen einer Mücke, das kann einen ja wahnsinnig machen, vor allem abends, wenn man schlafen möchte. Forscher der US-Uni Stanford sagen jetzt, nicht ärgern, wenn du eine Mücke hörst, sondern Handy raus. Sie möchten nämlich über akustische Aufnahmen rausfinden, wie verschiedene Mückenarten auf der Welt verteilt sind. Das geht tatsächlich, denn jede Mückenart macht ein einzigartiges Summgeräusch. Und zwar dadurch, wie häufig sie mit ihren Flügeln schlägt. Aus diesen Flügelschlaggeräuschen haben die Forscher ein Archiv für alle Mückenarten aufgebaut. Und jetzt möchten sie, dass alle mithelfen. Also, wenn du eine Mücke hörst, dann sollst du das Geräusch mit dem Handy aufnehmen und es auf der Stanford-Website Abuzz hochladen. Die Forscher können dann Ort und Zeit auslesen und lassen den Sound durch ihr Geräuscharchiv laufen, um zu gucken, welche Mückenart das war. Du bekommst dann eine Info und das Ergebnis wird auf einer weltweiten Mückenkarte eingetragen. Wenn genug Leute mitmachen, können die Forscher leichter herausfinden, wo auf der Welt gefährliche Mückenarten leben und wie man die Menschen dort vor Krankheiten schützen kann, die die Tiere übertragen.
Deutschlandfunk Nova.
Was reimt sich auf Rente? Ente. Was reimt sich auf Falter?
Alter, was geht?
Die Themenwoche über Rente, Vorsorge und Altersarmut.
Wir brauchen Geld im Alter und deshalb sprechen wir über die Rente die ganze Woche schon. Ein Thema, das euch bewegt, wie eure Facebook-Kommentare zeigen. So zum Beispiel auch Wolfram, er schreibt, dass er wirklich nicht weiß, wie die Kohle herkommen soll, die er für die Rente an der Seite legen soll. Sein Plan ist es, Achtung, zur Rente in die französischen Überseegebiete auszusiedeln. Zählt auch nur zur EU, schreibt er, und der Euro ist da viel, viel mehr wert. Jörg, durchgeknallte Idee oder gut?
Was hast du gesagt? Französische Überseegebiete? Hast du erst mal angeguckt? Also hier ja, auf meiner Wikipedia
oder sowas.
Ne? Auf meiner Wikipedia-Karte sind die meisten von den Dingern gerade mal ein Pixel. Ich weiß nicht, ob ich da hinziehen möchte. Wobei die Idee an sich, ich meine, die ist gar nicht so schlecht. Wenn du das anguckst, viele lassen sich mittlerweile echt die Rente ins Ausland nachschicken. Machen mittlerweile fast 1,8 Millionen Menschen. Die meisten davon allerdings nicht irgendwo auf die Pixelinseln, sondern nach Italien, Spanien, Griechenland. Das ist die Top 3 der Auswandererländer. Und in Sachen Kaufkraft ist Griechenland wirklich der beste Tipp. Da ist nämlich der Euro, der in Deutschland 1 Euro wert ist, ist da 1,20 Euro wert. Was du nicht machen solltest, was du knicken kannst, ist Dänemark. Aus einem Euro Rente aus Deutschland bleiben da nur 74 Cent.
Das ist zu wenig. Also dann doch vielleicht hier bleiben und sparen. Ja? Facebook-User Marcel schreibt, und das ist wohl eher ironisch gemeint, die 22% der Arbeitnehmer, die heute im Niedriglohnsektor schuften, investieren am besten in Gold oder Immobilien.
Ja, klingt ironisch gemeint, aber vielleicht ist es gar nicht so dumm. Das mit dem Gold würde ich jetzt erstmal zur Seite legen, da geht es oft rauf und runter. Aber Immobilien, um selbst drin zu wohnen, Stadt geht nicht, das kannst du knicken. Aber auf dem Land, es gibt wirklich extrem viele unglaublich günstige Häuser. Mhm. Ganz extrem ist der Osten. Ich habe mal im Preisbereich 15.000 Euro in Sachsen geguckt. Da kriegst du nichts Dolles für. Du musst überall den Hammer in die Hand nehmen, musst selber was machen. Aber das sind auch nicht unbedingt Buden, die dir beim Angucken zusammenfallen. Wenn du das jetzt kombinierst mit den aktuellen noch günstigen Zinsen und wenn dann gleichzeitig die Miete wegfällt, könnte funktionieren.
Sachsen, warum eigentlich nicht? Schön ja. Dort. Und auch noch Land dazu.
Brandenburg könnte ich noch anbieten. Ja.
Oder eben gar nichts machen wäre wohl auch ein Vorschlag. Der kommt von Jan. Das heißt doch nur, schreibt er, dass Leute, die in die Kasse eingezahlt haben und ihr Geld heute verprassen, heute vielleicht gar nicht so dumm sind.
Du willst jetzt nicht wirklich, dass ich das gut finde, oder?
Lebe im Jetzt.
Jörg, auch gilt auch für dich. Wir können es mal durchrechnen. Okay, pass auf. Also es gibt in Deutschland einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter. Musste beantragen, viel Schriftkram. Es wird auch das Einkommen des Partners, also auch der Freundin, wenn ihr zusammen wohnt, mit angerechnet. Auch sonstige Vermögen. Regelsatz aktuell 409 Euro. Machen oder lassen?
Machen plus X.
Ja, plus X wird dir ja wieder abgezogen. Hast am Ende nichts davon.
Das ist wirklich nur das Minimum. Hast du eigentlich feuchte Augen, wenn der Rentenbescheid kommt? Komm, sag mir das mal.
Vor Trauer, ich hab trockene Hände, um das Ding zu zerreißen. Nee, ohne Scheiß, wenn du da drauf kriegst, guckst, da fängt es ja wirklich an zu weinen.
Das ist schlimm, ja. Und vor allem Halloween war gestern.
Ja. Alter, was geht?
Die Themenwoche über Rente, Vorsorge und Altersarmut. Jeden Morgen in Hielscher oder Hase. Abends in der Redaktionskonferenz. Und mehr im Netz auf deutschlandfunknova.de.
Ich bin jetzt Vater und dann soll ich darüber fahren mit ruhigem Gewissen. Skifahrer Felix Neureuther hat das gesagt und erwähnt, ernsthaft wegzubleiben von den Olympischen Winterspielen nächstes Jahr in Pyeongchang, Südkorea. Ihm macht der Nordkorea ordentlich Angst. Und damit ist er nicht alleine. Werner Schuster, Skisprung-Bundestrainer, hofft auch, dass nichts passiert.
Erstens hoffe ich, dass es nicht eskaliert. Und zweitens hoffe ich, dass es auf anderer Ebene gelöst wird und dass nicht wir, die Trainer, die Sportler, vor einer Entscheidung stehen. Ich traue mich rüber, ich traue mich nicht rüber.
In genau 100 Tagen fangen diese Olympischen Winterspiele an. Höchste Zeit, darüber zu sprechen. Das machen wir über die Bedenken mit Klaas Rehse aus der Sportredaktion. Klaas, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Olympische Winterspiele in Südkorea und keiner geht hin. Könnte das ernsthaft passieren?
Also zu diesem Zeitpunkt kann ich mir das nicht vorstellen. Also man kann es da mit der Skirennläuferin Viktoria Rebensburg halten. Die sagt, das ist viel zu früh, um das jetzt schon zu sagen. Im Januar werden wir mal gucken, wie die Situation ist. Und dann sage ich zu oder dann sage ich ab.
Mhm. Sind das denn einzelne Stimmen oder ist es vielleicht sogar ein größeres Problem? Also gibt es denn vielleicht schon Verbände oder Länder, die sagen, nee, wir kommen nicht?
Also ganz explizit Frankreich sagt zum Beispiel, wir überlegen, ob wir hinfahren. Also der komplette Verband überlegt das. Und auch in Österreich gibt solche Stimmen. Also man kann schon sagen, das ist eine größere Skepsis weltweit.
Die Frage ist auch, wie frei ist denn bitteschön ein Sportler? Also kann man da wirklich sagen, weiß ich nicht, wenn man Top 10 irgendwie drin ist, nee, ich gehe da einfach nicht hin?
Eigentlich ja, könnte man denken, jeder ist für sich selber verantwortlich, aber die Sportler begleiten natürlich auch irgendwie Ängste, sich einfach selbst und ganz persönlich gegen eine Teilnahme an Olympischen Spielen zu entscheiden. Also vor allen Dingen natürlich die Angst vor Entzug von finanzieller Unterstützung. Also was machen zum Beispiel Sponsoren, wenn ich als Sportler sage, ich fahre da jetzt einfach nicht hin, und die Sponsoren, die denken natürlich, gerade bei Olympischen Spielen habe ich einen Werbeeffekt. Und was passiert zum Beispiel mit der Sportförderung? Was sagt die Bundeswehr? Was sagt die Polizei? Wie werde ich weiter unterstützt? Also die Sportler sind vielleicht auch nicht ganz frei in ihrer Entscheidung, und man muss sagen, die Sportler bereiten sich ja 4 Jahre auf so einen Höhepunkt vor, und dann einfach zu sagen, ich fahre da jetzt nicht hin, das ist nicht ganz einfach.
Das stimmt natürlich. Basteln denn eigentlich schon Delegationen an Notfallplänen?
Das tun sie. Also man könnte zum Beispiel den britischen Olympiachef Bill Sweeney nennen. Der hat in einem Interview mit der Daily Mail gesagt, dass es sogar einen Evakuierungsplan für die britische Delegation gibt, für den Fall, dass tatsächlich ein Krieg mit Nordkorea ausbricht. Und das heißt ja, das britische Team hat einen Plan, was im Krisenfall geschieht. Und das sind sicherlich sehr umfangreiche Pläne, denn man muss sich ja überlegen, da geht es um hunderte Sportler, Trainer, Funktionäre, vielleicht auch noch Politiker und Ehrengäste, die man da im Notfall aus dem Land bringen will. Also das ist schon nicht ganz ohne.
Jetzt hat man da eine prekäre Lage. Welche Strategie fährt eigentlich das IOC, um die Sicherheit während den Spielen dazu gewährleisten?
Also das Internationale Olympische Komitee reagiert erstmal mit klassischem PR-Sprech. Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach betonte in einem schriftlichen Statement, die Olympischen Spiele stehen über allen Differenzen, die uns trennen. Man hofft also ganz platt auf den Olympischen Frieden während der Spiele. Und das IOC hat auch ein Problem, denn es gibt keinen Plan B, also keine Ausweichmöglichkeit, falls Südkorea die Spiele nicht ausreichen kann. Also man kann auch nicht einfach sagen, wir gehen wieder nach Sotschi, wo ja 2014 die Spiele waren. Das funktioniert so kurzfristig nicht.
Wie sieht's aus mit dem Publikumsinteresse? Kann man das schon sagen? Läuft da irgendwie der Ticketverkauf besonders schleppend? Sind leere Stadien zu befürchten aufgrund der Krise?
Im Moment sieht das so aus. Also wir hatten im Oktober mal ein paar Zahlen. Da waren erst ein Drittel aller Karten verkauft. Es gibt also viele Zuschauer, die erstmal nicht hingehen wollen. Ausländische Zuschauer gibt es auch deutlich weniger als bei früheren Winterspielen. Sponsoren haben auch schon ihr Ticketkontingent reduziert. Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, na, die Südkoreaner, die kaufen immer erst spät, weil sie auch diese Krisensituation mit Nordkorea kennen und sagen, naja, wenn ich jetzt Tickets kaufe und dann findet was nicht statt, dann kriege ich mein Geld nicht zurück. Also wir werden abwarten, aber ich würde denken, großer Zuschauermagnet werden diese Spiele nicht.
In 100 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea. Sportler wie Felix Neureuther wissen noch nicht, ob sie da teilnehmen wollen wegen der schwierigen Sicherheitslage. Erklärt hat uns das alles Klaas Rehse aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Klar, ist gefaked, aber es ist schon gut gemacht, dieses Video. Ein virales Ding kann man sich bei YouTube und Twitter und Co. anschauen. I've traveled the world. Trump und seine Entourage werden verhaftet zu diesem tollen Soundtrack. FBI-Beamte neben Steve Bannon. Kellyman Conway und am Ende dann auch noch als großes Finale Donald Trump-Fest, darunter vom Russia with Love von diesem Bond-Film. Jörg, es ist schön. Fact-Checking aber an dieser Stelle. Wäre das eigentlich möglich? Könnte jemand den US-Präsidenten festnehmen?
Ja, aber nicht so wie im Video mit FBI links und rechts. Es gibt tatsächlich einen Menschen in den USA, der könnte auch Trump festnehmen. Das ist Frank J. Larkin.
Das musst du nochmal erklären. Wer ist diese Person?
Den habe ich mir auch zusammen gegoogelt, ehrlich gesagt. Der Mann ist Sergeant at Arms im US-Senat und in dieser Funktion hat er auch die Erlaubnis, US-Präsidenten zu verhaften. Und zwar, wenn sie sich im Senatsgebäude nicht an die Regeln halten.
Hat in diesem Fall also eher weniger zu tun, müssen wir festhalten. Ja,
nicht, funktioniert nicht. Nee. Ah, okay. Also was die Russland-Vorwürfe angeht, für einen Präsidenten gilt erstmal Immunität. Mhm. Die müsste man aufheben. Danach wäre es der übliche Weg, ein Amtsenthebungsverfahren, ein sogenanntes Impeachment zu machen. Und das könnte dann dazu führen, dass Trump tatsächlich seinen Job verliert. Und damit wäre ja erstmal das wichtigste Ziel der Trump-Gegner erreicht.
Also mögliches Szenario. Trump und Entourage werden festgenommen vom FBI, wenn auch nur montiert und wenn auch nur als Clip im Netz. Trump from Russia with Love müsst ihr eingeben. Schaut's euch an im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir können nicht sagen, Jörg, ob das jetzt passiert oder nicht mit der Verhaftung Trumps. Wir haben es gerade so ein bisschen durchgespielt, wie es denn theoretisch möglich wäre, nach dem Zitat heute von ihm.
We have to get much less politically correct. We're so politically correct that we're afraid to do anything.
Weniger politisch korrekt. Das hieße dann wohl, wir sagen Tschüss, ihr Arschgeigen. War das politisch unkorrekt genug?
Das ist völlig okay. Jörg Brutzmann und Thilo Jahn gibt's morgen wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.